Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Dann bin ich nach einem Mittagessen und einfach wieder aus dem Restaurant rausgekommen und habe ihn gesehen, wie er geweint hat. Er gesagt, jetzt musst du mir erklären, was passiert ist, weil sonst fahren wir jetzt hier nicht weiter. Ich muss wissen, was ist los. Also ja, mein Firstborn, Erstgeborenes, ist gestorben. Und er sagt, da kommst du zur Arbeit und hättest du mal Bescheid sagen können. Das ist ja grausam, schrecklich. Es tut mir leid.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze gerade in Lagos in einem Büro, was, ich würde sagen, so 10 Quadratmeter groß ist. Das Schöne ist, es hat auch die gleiche Büropflanze, die es bei uns in jedem Verwaltungsamt gibt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. So eine grüne, langweilige, aber sehr. Ich mag die Pflanze sehr, die sehr groß und sehr schnell wächst. Ich sehe eine Deutschlandflagge und ich sehe eine Flagge von Nigeria, glaube ich. Auf dem Schreibtisch auch eine kleine deutsche Flagge und mir gegenüber sitzt ein junger Mann. Er arbeitet für eine Bank. Er kommt aus Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast da auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben, wo du überall herkommst, wo du schon überall warst. Und du hast dich entschieden, in Nigeria, in Lagos, deinen Beruf als Finanzmanager, wie heißt das, BWLer?
Ja, Banker, allgemein
Banker.
Als Banker.
Ich mache mal den Fernseher hinter mir aus. Als Banker zu machen. Und ich bin jetzt 3 Tage in Lagos und... es gibt 2 Dinge. Ich schreibe auch einen Artikel lustigerweise darüber für den Fokus, weil die Stadt Lagos steht auf der Liste der 10 besuchenswertesten Städte der Welt im Jahr 2022.
Habe ich gelesen.
Freiburg. Und ich würde sagen, Lagos ist auf jeden Fall auf der Liste meiner persönlichen, ob ich hier nochmal hin möchte. Es ist eine extrem harte Stadt. Ich habe bei der Einreise 4 Stunden gebraucht, weil ich mich an die Schlange gestellt habe. Und die Schlange hinter mir wurde immer kürzer, aber ich habe mich nicht weiter nach vorne bewegt, weil ich das System, wie man in dieses Land einreist, nicht mal verstanden habe. So, warum hast du dich entschieden, nach Lagos zu reisen und hier zu arbeiten? Seit 3 Jahren bist du hier.
Genau, seit 2018, September 2018, also fast über genau 3 Jahre jetzt. Warum habe ich mich dazu entschieden? Also es hat mich schon ein bisschen gereizt. Emerging Markets, mein Hintergrund ist so ein bisschen auch, ich komme aus 2 verschiedenen Kulturen, also meine Mutter ist Portugiesin, mein Vater ist aus dem Iran, ich bin aber in Deutschland geboren und typisch, ja, schon in Bayern, das war alles sehr angenehm und sehr konservativ, aber irgendwie hat es mich dann doch immer schon sehr gereizt, auch Länder wie Brasilien, Indien und dann auch Südafrika zu bereisen und ich hatte natürlich nie geplant, nach Nigeria zu kommen. Aber wie es immer so ist, ist dann ein Zufall nach dem anderen passiert und irgendwann hat man mich dann Nachdem ich in Berlin viele Jahre bei der Deutschen Bank gearbeitet habe, hat man mich dann gefragt, Sebastian, du bist doch eigentlich prädestiniert für Länder wie Nigeria oder Ghana oder Mosambik und Angola.
Warum wurde gesagt, dass du dafür prädestiniert bist? Weil du dich dafür interessierst?
Weil ich mich dafür interessiere, weil ich die Sprache natürlich, gerade Mosambik, Angola als Lusophon, afrikanische Länder, und gerade weil ich auch sehr viel mit Kulturen zu tun habe, auch in Berlin schon. Ich hatte einen sehr diversifizierten Freundeskreis, ob Leute schon aus Ghana damals oder viele Portugiesen oder Brasilianer, die in Berlin leben. So hat man mir immer auch im Arbeitsleben immer schon gesagt, eigentlich die Leute, die haben leichten Zugang zu dir. Und ich glaube, das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte auch eigentlich in andere Länder gehen und nicht irgendwie nach Frankreich oder England, sondern nach Brasilien. So, und dann habe ich mich auch für Brasilien beworben tatsächlich bei der Deutschen Bank und habe dann einen Kollegen bei der Bank kennengelernt, der eben hier in Lagos gearbeitet hat. Der gesagt hat, ja, also mit Brasilien wird's nichts, aber wenn du willst, kannst du nach Lagos kommen.
Und was ging da, also was war der erste Gedanke? Also so, ich hatte keine Vorstellung von Lagos.
Ich hatte auch gar keine Vorstellung. Ich musste erstmal zugegebenermaßen auch gucken, wo ist Lagos? Also, dass es Nigeria ist, habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich musste erstmal auch auf der Mappe gucken, okay, wo ist das? Atlantikküste. Und interessant war dann für mich als erstes der Name Lagos, weil tatsächlich aus Portugal, ja. Also die Portugiesen waren hier vor den Engländern noch. Und von daher fand ich das schon sehr interessant, habe mich dann auch ein bisschen belesen fand es dann ganz interessant. Habe aber auch gesagt, also so ohne weiteres würde ich jetzt nicht Ja sagen. Ich würde mir das schon gerne mal ansehen, ja. Und ein Gefühl dafür zu bekommen, was mich erwartet. Und tatsächlich im gleichen Jahr, 2018 dann, bevor ich dann im September angefangen habe, hat man gesagt, okay, wir geben dir eine Woche hier und dann hast du einen Eindruck davon. Dann sage ich, ja gut, eine Woche ist besser als gar nichts. Und dann mache ich das. Und ja. So ist es dann auch dazu gekommen. Ich habe, es ist dann eben nicht mehr die Deutsche Bank gewesen, sondern es ist die Deutsche Entwicklungsgesellschaft, also die DEG, Tochtergesellschaft der KfW-Gruppe, die gesagt hat, wir suchen mit dem Mandat deutschen Unternehmen auch in einem Land wie Nigeria zu unterstützen mit Finanzprodukten, aber auch generell mit Rat und Tat. Also so ein bisschen auch das Gefühl, was benötige ich in Nigeria, was kann ich in Nigeria und wie kann ich mich finanziell dort auch bewegen als Unternehmen. Und man darf das eigentlich gar nicht unterschätzen. Es sind hier bis zu 100 deutsche Unternehmen operativ tätig.
Ich habe auf der Straße gesehen sehr viele Julius Berger Julius Autos. Berger. Das ist, glaube ich, ein Bauunternehmen, sowas wie Paul oder so.
Richtig, ja. Richtig. Lange Zeit deutsches Unternehmen gewesen. Bis zu 2019 wurde es dann größtenteils nigerianisch. Das heißt, Julius Berger, ich glaube, die sitzen in Wiesbaden, hat dann Teile der Firma verkauft. An Nigerianer.
Wer hat denn hier so viel Geld, dass er sich Anteile an einer deutschen Firma kaufen kann?
Nigeria ist ja high an natural resources.
Ja,
Öl und Gas,
genau. Uran, glaube ich, auch.
Uran, richtig. Die nigerianische Regierung versucht natürlich immer mehr, diesen Stake abzubauen, um auch andere attraktive Bausteine innerhalb der Ökonomie, der Wirtschaft aufbauen zu können. Das ist Agrikultur, also Agriculture, Textil, aber Öl und Gas ist immer noch, ich glaube, 80% treibende Wirtschaftskraft. Und natürlich haben diese Menschen auch viel Geld. Also die irgendwo involviert sind. Wir haben hier auch Shell, BP, die sind natürlich auch alle hier seit Jahren und da verdienen natürlich die Nigerianer auch mit, nicht nur die Amerikaner oder ausländischen Firmen. Aber es gibt auch sehr viel alte Kultur. Also es gibt viele Leute, gerade aus dem Norden Nigerias, die bereits schon seit Jahren sehr erfolgreich im Agrikulturbereich tätig sind und dann sich ein Imperium aufgebaut haben. Und dann die sogenannte Diaspora im Ausland, die fliegen dann oftmals, leben halt nicht mehr hier, aber leben dann in London meistens oder in Amerika, in Atlanta. Es gibt hier einen Direktflug von Lagos nach Atlanta. Und die bauen sich dann ihr Imperium auf, ohne dass sie selbst hier vor Ort sind. Und,
kannst du dir das erklären, warum die Leute nicht hier bleiben wollen?
Das ist auch ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe ein Team von 6 Nigerianern hier und Nigerianerinnen. Und in den letzten 2 Jahren habe ich 2 nach Kanada verlassen. Also wir sind nach Kanada und ich habe leider schon so einen Ruf, ja, die bei Sebastian arbeiten, die dürfen auch sofort irgendwie, ich habe nichts damit zu tun,
ja.
Aber es ist wirklich so, dass natürlich gerade die Jugend, und Nigeria hat die jüngste Population, Bevölkerung der Welt. Also
wirklich?
Ja, es ist zwischen 18 und 25. Ich glaube, wir haben 130, 140 Millionen Menschen sind unter 30 Jahre alt. Und das ist einerseits eine Möglichkeit.
Das ist so krass, das Gegenteil von Deutschland.
Das Gegenteil von Deutschland,
absolut. Ja, also wobei uns werden sie alle immer älter.
Ja. Richtig. Und hier, also gerade im Norden, ich kann da endlos reden, gerade im Norden habe ich letztens mit Flying Doctors geredet, eine Institution getrieben von einer Nigerianerin, die auch im Ausland studiert hat und jetzt aber zurückgekommen ist und gesagt hat, ich möchte hier Gutes tun und Flying Doctors, so wie spricht, Leute eben ausfliegen zu können, falls es irgendwie kritisch wird, weil die Infrastruktur der Hospize hier einfach nicht dafür geschaffen ist, gewisse Krankheiten zu heilen oder gegebenenfalls sogar rechtzeitig vor Ort zu sein und so weiter und so fort. Und sie hat Flying Doctors gegründet und sie hatte mir erzählt, dass im Norden Nigerias die Durchschnittsfrau mit 16 Jahren ihr erstes Kind bekommt und bis zu 8 Kindern während ihres Lebens auch gebärt. Und das ist dann auch dahin wieder dann die Korrelation, warum so viele junge Leute im Norden schlimmer als in Lagos. Lagos als Wirtschaftsmetropole. Man, glaube ich, sagt, Lagos ist die fünftgrößte Wirtschaft Afrikas.
Mhm. Man spürt es auch auf den Straßen. Also auch wenn die Wirtschaft, die du auf den Straßen siehst, wenn du dich durch Lagos bewegst, so Kleinstwirtschaft ist. Also so hunderte von Märkten, Abertausende von Märkten. Jeder macht irgendwas. Jeder hat irgendwie ein Mini-Business. Also von Fensterputzer bis hin, weshalb wir hier waren, Scammer, nigerianische. Mhm. Irgendwie ist es, also man merkt, diese Stadt bewegt sich sehr stark um die Kohle eigentlich.
Absolut. Wir sagen dazu hier soziale Mobilität. Ich habe die Möglichkeit, oder Social Mobility, ich habe die Möglichkeit, mit meinem Reis, mit einem Jollof Rice, typisches nigerianisches Reis, innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld zu machen, wenn es erfolgreich ist, weil ich so viele Abnehmer habe.
Ja.
Ja, und es gibt einen konkreten Fall eben von einer Dame, die hier wirklich den besten Jollof Rice gemacht hat und die Community hat davon mitbekommen und Tag für Tag standen hunderte von Leute an, um ihren Reis abzunehmen und die Dame hat dann innerhalb von wirklich kürzester Zeit sehr, sehr viel Geld verdient.
Sind das gefährliche Erfolgsgeschichten? Weil mit vielen, mit denen ich nämlich gesprochen habe, die kommen genau wegen dieses Traums her. Also eigentlich jeder, mit dem ich gesprochen habe, meinte dann so, ja, ich muss das jetzt nur noch ein bisschen machen und dann kann ich mir ein Auto leisten und wenn ich mir ein Auto leisten kann, kann ich ein Fuhrunternehmen gründen und wenn ich ein Fuhrunternehmen gründen kann, bin ich reich. Und so einfach ist es ja nicht.
Richtig. Das ist die Gefahr oder beziehungsweise der Traum eines jeden Nigerianers, der dann Lagos kommt.
Also viele Menschen, die in kapitalistischen Gesellschaften aufwachsen haben, träumen ja diesen Traum.
Absolut. Schnell viel Geld zu machen und dann natürlich das Imperium aufzubauen und irgendwann. Aber es ist in Lagos schon sehr extrem. Und eines der Markenzeichen eines Nigerianers, und ich sage das immer wieder, es ist, wenn man mit einem Nigerianer am Tisch sitzt oder sich neben ihm im Flugzeug sitzt oder auch ob es auf einer Parkbank ist oder so, der Nigerianer redet immer relativ schnell über Business.
Das ist so krass. Ich habe gestern im Hotel, vorgestern saß ich im Hotel und habe Oralverkehr angeboten bekommen, weil eine Prostituierte sich an meinen Tisch gesetzt hat. Das wusste ich aber nicht, dass es eine. Sie hat einfach, das war der zweite Satz, den sie zu mir gesagt hat. Das fand ich faszinierend. Fand ich, nein, thank you, but tell me more about your life. Und dann haben wir sehr lange miteinander geredet. Und gestern Abend saß ich auch wieder an einem Tisch. Ein Mann setzt sich neben mich, ein Nigerianer. Und ich glaube, ich habe einmal an meiner Cola genippt und dann sagt er so, ja, was machen, sind Sie geschäftlich hier? Und ich so, nee, arbeite als Journalist. Ja, ich arbeite fürs Government, ich bin der die Fonds verwaltet für die Einnahmen von den Milliarden, die hier kommen durch das Öl. Und ich so, dürfen Sie mir das so einfach erzählen? Und er so, ja, hier um mich rum stehen 8 Sicherheitsleute. Und so, okay. Und also es ist krass, da gibt es auch gar keine Scham, weil in Deutschland gibt es ja so eine, man redet nicht über Geld, wie man sein Geld verdient. Das fand ich sehr faszinierend.
Also komplett konträr. Man hat hier, also und auch mit jedem, es hat gar nichts mit Rang und Namen zu tun, sondern das ist wirklich, ich habe hier einen Fahrer, ich benötige hier einen Fahrer, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Lagos-Traffic, also...
Ja, 7 Kilometer, 1,5 Stunden haben wir gerade gebraucht.
Und das ist gut.
Ja.
Das ist, ich will nicht sagen Rekord, aber das ist schon sehr gut. Ja. Also, es kann bis zu 4-5 Stunden sein und manchmal sagt man, ich gehe einfach zu Fuß, aber dann die Hitze, gar nicht so sehr die Sicherheit.
Dazu kommen wir nämlich gleich.
Später. Ja. Aber ja, und dann mein Fahrer, der eben mit neuen Ideen täglich kommt und sagt, ich habe eine Idee, ich will mir ein Auto kaufen aus Deutschland. Und lass dann jemanden damit fahren als Uber und mach mir so Geld. So. Und dann sage ich, ja, auf jeden Fall. Und, aber das muss natürlich durchdacht sein. Und das ist das große Thema. Es muss durchdacht sein. Also man überlegt halt nicht 1, 2, 3, 4 Schritte, sondern man hat 1 und 10. So. Und in zwischendrin ja. ist viel nichts.
Ja, woher kommt denn dieser Geschäftssinn? Weil das ist ja schon eine sehr große Kompetenz. Und ich habe auch die Gesprächspartner, mit denen ich gesprochen habe, so egal welcher Bildungsstand, ich war überrascht, sie waren alle so super street smart.
Ja, ja.
So, der eine meinte, ich habe ein halbes Jahr Schule besucht, aber kam dann so mit, wie er dann das macht und das und wir dann da. Und ich meine so, die Gedanken habe ich nicht. Also so geschäftstüchtig bin ich nicht.
Ich glaube, das wird hier von. Ich bin immer begeistert, wenn ich in den Straßen, ich schaue immer sehr gerne aus dem Fenster heraus und ich bin immer begeistert, wenn ich die Kinder von klein auf sehe, wie sie schon technisch begabt sind. Dann irgendwie, wie ich dann sowieso so einen Kompressor sehe und damit werden dann Reifen aufgepumpt. Und dann sitzt der Papa mit einem großen Bauch irgendwie im Schatten und die Autos parken vor dem Stand. Und der Kleine macht den Kompressor an und steckt dann den Schlauch in den Reifen und dann wird der Reifen aufgepumpt, bekommt dann dafür 500 Naira und muss davon wahrscheinlich 450 Naira an den Papa abgeben. Mhm. Aber diese Energie wird den Kindern von früh auf angelernt. Und auch jedes Kind, und das ist auch, muss ich sagen, ein bisschen die traurige Geschichte dabei.
Das wollte ich gerade betonen. Das ist ja, zeigt ja auch, eigentlich müsste dieses Kind auch in der Schule sein.
In der Schule sein,
ja.
Absolut. Und das ist aber die Kultur. Ein Kind ist erstmal Kosten. Also wenn ich hier ein Kind habe, dann ist das natürlich für die Eltern erstmal, okay, Nahrung, ich muss dem auch noch Schulgeld und es kostet hier auch alles, Uniform, also egal zu welcher Schule ich gehe, ob es die British School of Lagos ist oder ob es wirklich eine kleine Rural-Schule irgendwo in Mainland ist, also in außerhalb von, dann muss, das kostet Geld. Also muss das Kind natürlich auch was zum zur Familienwirtschaft beitragen. Und deswegen ist umso mehr Kinder natürlich umso mehr Einnahmen. Und natürlich, und ich kann von meinem Fahrer sprechen, ich weiß, 2018, als ich 2 Monate hier war, ist er morgens gekommen und hat gesagt, habe ich gesagt, was ist los? Ist alles okay? Und er meint, ja, ist alles okay. Dann bin ich nach einem Mittagessen und einfach wieder aus dem Restaurant rausgekommen und habe ihn gesehen, wie er geweint hat. Er hat gesagt, jetzt musst du mir erklären, was passiert ist, weil sonst fahren wir jetzt hier nicht weiter. Ich muss wissen, was ist los? Mein Firstborn, Erstgeborenes, ist gestorben. Mhm. Und er sagt, da kommst du zur Arbeit und hättest du mir auch Bescheid sagen können? Das ist ja grausam, schrecklich, es tut mir leid. Und er meinte, ja, ist okay. Und war natürlich, hat da nicht sich viel darüber geäußert und meinte, ja, nimm dir frei, gar kein Problem und dann meinte, ist okay, am nächsten Tag war er wieder da. Ohne irgendwie, so habe ich gesagt, ja, so. Und dann habe ich verstanden, dass, und das hat er mir dann auch erklärt, je älter ich werde, desto wichtiger werde ich für die Existenz der Familie. Also eine alte Mutter, die verschiedene Netzwerke aufgebaut hat, die halten diesen Familienstamm am Leben, ja, weil hier ist es wirklich viel miteinander helfen und man ist zusammen, verschiedene Familien und wenn ich nicht kann, dann übernimmt der Nachbar. Das ist wirklich eine sehr enge Community und natürlich als Kind kann ich noch nicht so viel beitragen und wenn dann eben so eine Mutter als wichtigstes Stammmitglied, sage ich jetzt einfach mal, wegfällt, dann ist das viel dramatischer und dann wird das auch bei einem Todesfall, dann wird es auch hat das viel mehr Impact. Mhm. Und das ist natürlich das, was ich gelernt habe. Das heißt, ein Kind hat noch gar nicht so viel, und das, ich entschuldige mich für die Worte, aber so viel Wert wie ein Erwachsener. Und das hat mir auch zu realisieren gegeben, das hat mir gezeigt, wie hier auch die Kultur anders ist zu unserer Kultur. Ja? Wo wir sagen, natürlich das Kind in Deutschland, oh Gott, das hat noch das ganze Leben vor sich. Wir natürlich bestürzt sind und hier sehen wir,
dass... Ich glaube, der Vater wird auch bestürzt sein, weil die Liebe ist ja trotzdem die gleiche, aber es ist eben mal wieder ein Symbol auch dafür, was in welchem, also das Privileg ist nicht nur, dass wir unsere Kinder nicht auf die Arbeit schicken müssen, sondern das Privileg ist auch, dass Kontinente wie Afrika dafür verantwortlich sind, dass es uns so gut geht, dass wir diese Sorge nicht haben. So, das darf man immer nicht vergessen. Das finde ich ist ein ganz relativ wichtiger Gedanke. Als ich nach Lagos gekommen bin, ich gucke mir dann immer auch mal das Auswärtige Amt an, was das so schreibt über Lagos. Und das liest ja eigentlich wie so das Who des Grauens. Also so von Typhus über Malaria, Corona, also alle Infektionskrankheiten, die man sich vorstellen kann, inklusive hämorrhagischem Fieber, also Lassa-Fieber. Dann Sicherheitslage, katastrophal, irgendwie nicht nach 18 Uhr auf die Straße, irgendwie Autos generell vermeiden. Also ich weiß auch gar nicht, wie man sich in diesem Land laut Auswärtigen Amt fortbewegen soll. Wie hast du dieses Land bezüglich der Sicherheitslage wahrgenommen? Auch zum Beispiel Boko Haram, was hier eine große Rolle spielt in diesem Land. Also was hast du in 3 Jahren erlebt?
Also als ich angekommen bin, habe ich natürlich auch gedacht, also der Flughafen spricht schon sehr
viel. Ja, also der ist Hölle.
Es ist der schlimmste Flughafen, den ich in den 33, 34 Jahren kennenlernen durfte. Ja, von denen ich...
Das ist wirklich überhaupt nicht überrascht.
Katastrophal.
Also wenn du überlegst, wie viele Milliarden aus diesem Land, in dieses Land und aus diesem Land, und dann haben die einen Flughafen, der mich erinnert so ein bisschen an meinen Ostberliner Schönefeld-Flughafen 1986.
Ja, ja. Also und das ist ja schon so ein bisschen die, man kommt an und man sieht das so. Und dann sagt man, okay, ja, gut, jetzt bin ich in Nigeria. Und dann fängt man natürlich an, dann kommen dann natürlich diese stämmigen 2-Meter-Soldaten, die dann erwarten und sagen, so, what are you doing here? So, als würde ich jetzt irgendwie eine Straftat begangen haben, dann ist man schon mal eingeschüchtert und man denkt sich, okay, jetzt bin ich in Nigeria gelandet, ich habe Angst, Sicherheit, und natürlich war mein erster Schritt, okay, jetzt bin ich aus dem Terminal raus und mein Fahrer, den ich dann beim ersten sagt, ja, ich bin hier draußen, und ich gucke raus und sage, nee, da gehe ich jetzt erstmal nicht raus. Also ich wurde gerade schon von dem Colonel schief angeguckt, und draußen mache ich nicht. So, und dann habe ich gesagt, so, jetzt, ich bin hergekommen, ich mache das jetzt, und mit allem, was dazu zählt. Natürlich muss man aufpassen, natürlich muss man, und genau so hat das auch angefangen. Und ich glaube, dass dieser Stück für Stück, ich glaube, man darf keinen Übermut haben, also sagen, jetzt fühle ich mich hier 3 Jahre, ich kenne mich aus, ich weiß ganz genau, wie der Hase läuft, sondern man muss immer mit einem Schulterblick haben, man muss trotzdem immer, aber es ist alles möglich. Ich kann hier am Wochenende auch ein Uber nehmen und auf eine Privatparty von Freunden gehen. Und ich kann auch abends aus einem Restaurant rauskommen und draußen warten, bis mein Uber ankommt, und muss nicht irgendwie im Restaurant warten, bis der Uber-Fahrer mich anruft und sagt, er ist jetzt da, sondern das ist natürlich alles möglich.
Weil du aber auch wahrscheinlich kein geröstetes Hühnchen in den heiklen Ecken dieser Stadt zu dir nimmst zum Abend.
Richtig, einerseits, weil ich glaube, dann hätte ich auch Magenprobleme für die kommenden 2 Wochen. Ich habe natürlich auch das nigerianische Essen probiert, übrigens sehr spicy, ich weiß nicht, ob du das mal probierst.
Ja, ich mag das, also ich fand es gut, also ich finde generell, die westafrikanische Küche ist spicy, aber auf so eine, nicht so eine indische Art.
Richtig, ja.
Also du erträgst es. Es ist nicht, dass du irgendwie einfach sterben, dich zurückziehen möchtest und sterben willst, sondern es ist so und dann ist vorbei.
Und dann geht's. Ja, ja. Absolut, richtig. Ja, und dann es gibt Restaurants, die fragen nochmal European spicy oder Nigerian spicy. Fand ich immer ganz sympathisch, wenn man mir die Frage gestellt hat. Und ich habe natürlich auch schon. Aber worauf ich hinaus will, ist natürlich, wenn man hier ankommt, und ich bin auch durch meinen Beruf natürlich erstmal in Victoria Island. Das ist
so ein bisschen die edle Ecke?
Das ist die edlere Ecke, ja. Oder Ikoyi hat man noch, das sind so die Inseln. Und dann hat man Mainland. Und ich habe viele Kunden, die sind in Mainland. Und ich bin natürlich beruflich oft dort. Ich glaube, bevor wir uns getroffen haben, habe ich gesagt, also jetzt die Zeit, so ab 16, 17 Uhr, wenn ich dann nach Mainland will, von Victoria Island, also von dieser Insel hier, dann kann ich gut und ja, schlecht und gut, also 3-4 Stunden im Verkehr verbringen.
Und ich fliege hier in 6 Stunden, um 21 Uhr geht mein Flug. Schafft man von hier noch, also wir haben jetzt 14 Uhr?
14. Also ab 16 Uhr würde ich mich auf jeden Fall auf den Weg machen.
Okay, gut.
Es ist natürlich wie alles Glückssache, und mein Fahrer sagt immer, in Lagos you cannot predict traffic.
Ja.
Das kann irgendwie entstehen, ob es jetzt ein Reifen, der auf der Straße liegt, der dann auf einmal und keiner will den, anstatt den aus dem Weg zu räumen, nein, fährt jeder drum rum.
Ja.
So die Craziness in Lagos, also der Verkehr ist nochmal, glaube ich, ein ganz besonderes Thema hier. Aber so, ich bin natürlich oft da und ich möchte das auch sehen. Ich war auch schon in anderen States, in Ogun State, Osun State. Ich war noch nie oben im Norden, bis auf Abuja, was auch sehr, 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 sehr schön sein soll. Aber natürlich, und um Boko Haram auch anzusprechen, wir haben momentan in Nigeria sehr viele Konflikte. Boko Haram ist eines, im Nordosten Nigerias sehr stark. Wir haben aber auch die Tribes, im Besonderen die Hausa oben und die Fulani, die Farmer dort bedrohen. Und es gibt natürlich auch im Südosten, in Port Harcourt, die Biafra, die 1960, glaube ich, auch dafür verantwortlich waren, dass es hier einen Bürgerkrieg gab und auch viele, viele Tote. Und dann natürlich in Lagos die sogenannten Yoruba-Gangs. Also es gibt überall so ein bisschen Themen. Boko Haram ist ein bisschen weit weg für uns hier in Lagos.
Das ist lustig, weil es ist noch weiter weg in Deutschland, weil du liest ja manchmal die Nachrichten, wieder eine Mädchenschule überfallen, 90 Frauen entführt.
Ja.
Und dann ist es die Nachricht und Ende und keiner so, hä? So, aber selbst hier in Lagos ist es weit weg.
Es ist weit weg. Man hört natürlich und dann sagt man, schon wieder und 100 Kinder entführt worden und wenn man es nicht eigenständig mitverfolgt, weiß man auch gar nicht, ob die wieder befreit worden sind oder nicht, oder man hört es zufällig. Aber das ist zum Glück noch sehr weit weg. Deswegen ist Lagos im Verhältnis zum Norden, finde ich, sehr sicher. Es ist aber natürlich traurig zu hören. Ich glaube, der Norden Nigerias zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Auch Lagos ist, wenn ich mir die Gehälter ansehe von meinen Mitarbeitern hier, ist das.
Wie wissen Sie? Also ich habe erfahren, dass ein Mensch, der auf der Straße, also der im Straßenbild zu sehen ist, wenn du aus dem Fenster guckst, der verdient im Monat 80 Dollar.
Dollar, 40.000 Naira, das ist richtig.
Ungefähr, also zwischen 80 und 100 Dollar, das ist so ein durchschnittlicher Verdienst von einfachen Menschen. Wie viel verdient man, wenn ich das fragen darf, in so einer Bank?
Also je nach Rang, wir haben hier junge Trainees, die in ihren ganz am Anfang stehen ihrer Karriere, bis hin zu Gruppenleitern. Ich glaube, wenn ich mir jetzt hier die Leute hier als Trainees und auch die ersten Relationship Manager ansehe, zwischen 150 und 280.000 Naira. Das sind, und da darf man nicht vergessen, durch die Devaluierung, also durch die Naira, die momentan natürlich auch sehr stark zu kämpfen hat gegenüber dem Dollar. 150, sagen wir mal 45.000 sind 100 Euro. Ja, das sind 300 Euro.
Aber es ist ja dann im Vergleich zu 80 Euro eben 3 bis 4 Mal so viel. Und damit ist es ja viel. Aber Nigeria ist kein günstiges Land, ist mir aufgefallen.
Eines der teuersten Länder. Lagos ist teuer.
Ja.
Und jetzt gerade in dem Jahr Corona. Ich lasse immer, wenn ich auf der Straße bin, dann gibt es die sogenannten Hawkers. Die laufen dann natürlich, wenn Stau ist, deswegen ist Stau immer super, laufen mit allen möglichen Sachen rum.
Kaugummis.
Nüsse, Kaugummis,
Klopapier.
Masken, Klopapier.
Ja.
Die verrücktesten Sachen schon gesehen. Ich kaufe immer Nüsse, diese Nuts. Die sind dann immer abgefüllte Nüsse mit da wo eine normale Cola-Flasche, da haben sie
genau, Nüsse rein. Ich habe es mit Schnapsflaschen auch schon gesehen.
Schnapsflaschen, ja. Gin, alles. Ja. Whisky, da sind dann eben Nüsse drin. Und ich weiß, im März 2020 habe ich das für 500 Naira gekauft. Also circa 1 Euro. Und das hat sich jetzt in einem Jahr oder eineinhalb Jahren verdoppelt. Ich kriege es jetzt nicht mehr unter 1.000 Naira.
Ja.
Das heißt, Inflation ist ein ganz großes Thema hier. Die Leute verdienen nicht mehr seit letztem Jahr, zahlen aber für Nahrung, Yam, Pepper, diese Nüsse jetzt als Beispiel für mich, aber für die Grundnahrungsmittel für die Nigerianer haben sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Ja, es ist teilweise verdoppelt. Es ist erschreckend. Das ist natürlich für den Durchschnitts-Nigerianer eine große Qual. Und das führt auch dazu, dass es mehr Kriminalität gibt. Ich habe einen Artikel gelesen, Mitte 2020, dass Nigeria kann sich keinen zweiten Lockdown leisten, weil es würde mehr Menschen geben, die am Hunger sterben, als an Covid. Und das sieht man auch. Es gibt Restriktionen hier, also es gibt so eine Art 0-Uhr-Curfew.
Stimmt, die haben wir auch einmal erlebt, ja.
Ja, aber es ist so, dass der Nigerianer, der lebt wirklich von der Hand in den Mund. Der braucht dieses tägliche Geld. Und diese Hawkers, die eben auf der Straße, wenn Stau ist, das ist deren tägliches Geld. Und wenn der kein Stau ist, dann ist für die auch keine Einnahme.
Das sind, glaube ich, diese Menschen, die 80 Dollar im Monat verdienen. Hast du als Mensch, der für eine Bank arbeitet, und Banken haben ja grundsätzlich nicht den besten Ruf in der Gesellschaft, weil sie irgendwie dann doch Verbrecher sind, wie man so ein Goldman Sachs als Beispiel. Wie fühlst du dich hier, wenn du hier in so einem Land eben so Wirtschaftsversprechen aussprichst?
Das war auch der Grund, warum ich hergekommen bin, weil ich mit dieser Bank hier und mit der Deutschen Entwicklungsgesellschaft natürlich den Nachhaltigkeitsaspekt gesehen habe. Also als Deutschbanker in Frankfurt oder in Berlin habe ich nicht den gleichen Impact, den ich hier habe. Einerseits in meinem privaten Umfeld, also du hattest vorher Schule erwähnt mit den Kindern. Eines der Dinge, die ich natürlich meinem Fahrer anbiete, ich gebe ihm nicht mehr Gehalt. Ich habe ihm gesagt, ich möchte da sicher gehen, dass deine Kinder in die Schule gehen und ich zahle jede 3 Monate die School Fee. So, aber ich möchte sie nicht an dich zahlen. Und da ist natürlich wieder die Skepsis. Das ist so ein bisschen dieses, es ist immer schwierig einzuschätzen, ob wenn ich das Geld dann auf sein Konto überweise, nutzt er das dann für die Kinder? Kommt es da an oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ich möchte die von der Schule haben und überweise das. Also der Private in meinem privaten Umfeld, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte versuchen, ich kann nicht, ich bin in den ersten Monaten angekommen und habe gesagt, ich komme jetzt hierher und ich rette Nigeria. Ja, Kinder auf der Straße haben mich angebettelt, ich habe denen Geld gegeben, ich bin ins Restaurant gegangen, habe dort Biscuits gekauft, dann hat man bei mir angeklopft, ich habe die Biscuits hergegeben, ich habe mich danach wohlgefühlt. Am nächsten Tag war das gleiche und ich habe gemerkt, ich kann das nicht so fortführen. Also habe ich mich für mich entschieden, ich habe gesagt, die Leute, mit denen ich direkten Kontakt habe, es ist mein Fahrer, den ich wirklich benötige hier, weil ich kann hier nicht fahren. Das ist,
unmöglich. Also es ist auch einfach sehr gefährlicher Straßenverkehr. Nicht nur, dass es viel Staus gibt, wenn es die Staus nicht da sind, musst du einfach 300 fahren und durch Schlaglöcher springen. Das muss man können.
Auf die andere Straßenseite und vielleicht auch mal irgendwie, und Kratzer hier sind sowieso, man guckt sich an und sagt, ja, und die Nigerianer streiten sich, nach 10 Minuten ist auch wieder vorbei und man ist sich in... Also das einmal und dann, aber der Banker hier, und das ist das, also die Bank ist einer der größten Arbeitgeber. Es gibt wirklich, ich glaube, 25, 26, 27, 28 Banken. Die Bank, mit der ich arbeite, macht unglaublich viel. Also gerade als Covid hier in Afrika auch gestartet hat, hat dann die Bank auch gesagt, wir implementieren eine Corona Nation oder Fight Against Covid und organisieren Reissäcke für Leute, die in Not sind und organisieren die wichtigen Hygienemittel und organisieren Events, wo wir darüber aufklären und so weiter. Das heißt, die Bank hat hier einen sehr, sehr großen Impact in das Leben der Menschen und ein Banker ist hier tatsächlich noch sehr, sehr gut angesehen.
Ja.
Also, wenn ich gesagt
das ist
habe.
Lustig, wie mit Journalisten, das ist, wenn du so in afrikanischen Ländern bist oder eigentlich überall außerhalb Europas, Journalisten werden hoch angesehen, weil sie etwas verändern können. Und offensichtlich scheint es mit Bankern auch zu sein. Auch
so sein, ja. Und die Bank macht wirklich viel. Also, die Access Bank hier macht den Marathon. Wir haben jetzt vor kurzem auch eine große Kunstgalerie geführt, die verschiedene afrikanische Künstler nach Lagos gebracht haben, um ihre Kunst darstellen zu können. Und es ist sehr eventgetrieben, aber eben auch für den kleinen Handwerker. Ich finde immer ganz schön zu sagen, also die Bank hat 56% Frauen als Arbeitnehmer. Mehr Frauen und auch hier die Gruppenleiter sind überwiegend Frauen. Und es gibt Programme, die nennt sich Funding for Women in Entrepreneurship. Das heißt, viele Frauen, die unterstützen Frauen. Und da macht die Bank unglaublich viel und sorgt auch dafür und möchte auch dafür sorgen, dass die Reputation auch gut ist. Das ist unglaublich wichtig. Sodass ich mich als Banker hier eigentlich sehr, sehr gut fühle. Was mache ich direkt? Natürlich versuchen wir mit der Deutschen Entwicklungsgesellschaft auch, dass bekannte deutsche Know-how hier irgendwie zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Unternehmen, die hier sagen, ich möchte eine Trainingsschool eröffnen und jemanden das Handwerk beibringen, wie male ich richtig oder wie baue ich einen Tisch richtig zusammen und wie kann ich daraus, also das ist so ein bisschen unser Impact. Das heißt, ich habe so eine Doppelrolle, natürlich einmal für die Bank natürlich Kunden heranzubringen, aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, der deutsche Kunde bringt aber auch gleichzeitig irgendwo Know-how mit. Und dieses Know-how möchten wir hier weitergeben, sodass der Nigerianer dann sich auch fortbilden kann, weiterbilden kann. Und das ist sehr wichtig.
Ist es stressig? Es ist stressig, in Nigeria Banker zu sein?
Ja.
Was ist der größte Unterschied, wenn man hier arbeitet?
Ich glaube, wichtig ist, der Nigerianer hat nicht viel andere Hobbys. Ja, es ist so, dass ich jetzt nicht abends sagen kann, ich gehe jetzt dann, ab und zu kann man Fußball spielen, trifft sich so und das mache ich auch gerne. Aber man lebt hier schon sehr viel für die Arbeit. Und auch also hier Arbeitszeiten, also wenn ich sage, ich fange um 8 Uhr an und bin der Erste, der da ist, wäre das gelogen. Also ich weiß, meine Kollegen starten hier um 7, allein weil Traffic, so viel Verkehr. Ich muss um 4 Uhr morgens aufstehen, wenn ich aus Mainland komme, damit ich hier pünktlich um 7 bin. Und wenn ich früher da bin, umso besser. Wenn ich später da bin, gibt es Ärger, weil 8 Uhr muss man hier sein.
Es gibt Ärger, ja?
Ja, es gibt Ärger. Es gibt Ärger. Und der Ärger ist dann, es gibt jetzt nicht, dass man sagt, du bist gefeuert, aber man muss sich auf jeden Fall erstmal eine Standpauke anhören. Und
du auch?
Ich nicht, okay. Weil ich natürlich... Und das ist so ein bisschen auch ein Thema. Ich bin natürlich von der DEG angestellt auch. Und gelte als Mitglied der Bank, bin aber auch irgendwo externer Berater.
Okay, also du kannst machen, was du willst. Du kannst mit kurzen Hosen kommen, wenn du möchtest.
Das würde ich nicht machen. Das
ja, du sitzt doch mal, ich sehe für die Hörerinnen und Hörer, du sitzt im Anzug ganz ordentlich hier vor mir.
Heute ja. Und am Freitag tatsächlich mit traditioneller Kleidung. Also ich versuche mich natürlich auch
wirklich
zu passen. Ja, ich habe dann diese Nigerian Attire an.
Finden die Leute das cool?
Unglaublich cool.
Okay, weil wenn du das in Deutschland machen würdest, wäre es ja Cultural Appropriation.
Richtig. Ja. Richtig. Beziehungsweise mein Bruder sagt immer, sie sieht aus wie ein Pyjama. Und,
sieht super. Man sieht es ja im Straßenbild, diese sehr bunte, sehr schöne Kleidung. Ja, und sieht auch sehr bequem aus. Also,
super bequem. Ja. Ja, bei der Hitze, also anstatt Krawatte und Hemd, habe ich dann ja, so einen Umhang an. Und das ist, es ist echt angenehm, muss ich einfach so sagen. Ich habe verschiedene Farben und bekomme jedes Mal, egal wo ich hingehe, Komplimente. Und die finden es toll.
Ja.
Aber ich möchte nicht sagen, dass ich, also ich habe natürlich auch meine Ziele bei der Bank, die ich erfüllen muss. Und ich bin da sehr pflichtbewusst und ich glaube, das ist sehr wichtig für die Bank gewesen, gerade die ersten Monate zu zeigen, ich bin hier nicht, um irgendwie nur mein Gewissen zu erleichtern, sondern ja, ich möchte auch wirklich was erreichen. Und die Bank hat mir auch die Möglichkeit zu geben, also ich habe hier wirklich auch einen Impact innerhalb der Bank, aber auch gleichzeitig bei den Kunden, also der deutsche Kunde, österreichische, europäische Kunde, fühlt sich irgendwo bei mir auch ein bisschen geborgen und sagt, okay, also das ist jetzt hier irgendwie auch ein German Desk und wenn es ein Problem gibt, dann kann ich den Sebastian anrufen und der hilft mir dann auch dabei. Und natürlich ist das auch ein bisschen so meine Aufgabe, also parallel dazu zu sagen, Lösungen zu finden für die Unternehmen, sind wir natürlich auch für jedes Gespräch offen und sagen, das sind die Möglichkeiten, das kannst du nicht machen und so weiter.
Du sagst, dass hier sehr viel gearbeitet wird, dass du hier sehr viel arbeitest. Wie funktioniert denn dein Privatleben? Weil die Stadt selber ist ja sehr stressig. Also wie kannst du hier zur Ruhe kommen?
Wie komme ich hier zur Ruhe? Ich versuche natürlich irgendwie Sport zu treiben am Wochenende. Es gibt hier den Legos Yacht Club. Das ist jetzt kein Yachtclub, wie man sich den vorstellt aus Monaco oder Saint-Tropez, sondern das sind kleine Monohulls.
Kleine was?
Monohulls, das sind Zwei-Mann-Boote.
Okay.
Die nennt man Monohulls. Oder die anderen sind natürlich, wie nennt man die, Katamarans.
Ja.
Ich fahre Monohull, das ist ein Holzboot und mit einem Segel, ohne Motor. Und am Wochenende bin ich sehr gerne und auch fast jedes Wochenende draußen, meistens mit einem Kollegen oder mit jemandem, der sich gerade zur Verfügung stellt und bin dann 2, 3, 4, 5 Stunden draußen hier am Fluss, der dann rausmündet ins Meer, also Off-Sea. Und das ist tatsächlich eine große Erholung für mich.
Du bist vermutlich wohlhabender als die meisten Menschen hier. Du kommst aus Europa, du bist so ein bisschen so auch fremd in diesem Land. Fühlt man sich ja da einsam?
Absolut.
Also ich hatte,
ich hatte gestern Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Und ich war hier bis 7 Uhr und habe dann mit meiner Freundin aus Portugal und auch mit meiner Familie gefacetimed bzw. ein Zoom-Meeting gehabt. Und natürlich stelle ich mir meinen Geburtstag in Europa anders vor. Und hier ist es einfach mal so, dass ich, also ich bin jetzt auch nicht traurig, also Erwartungshaltung, ganz großes Thema, wenn ich nach Nigeria komme. Meine Erwartungshaltung ist eine andere, als wenn ich nach Cape Town fliege. Ist einfach so. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also ja, natürlich. Das ist ein großes Thema.
Was tust du gegen diese? Weil Einsamkeit ist ein sehr unangenehmer Schmerz. Was tut man gegen diese Einsamkeit? Also Segeln auf dem Fluss hilft wahrscheinlich ein bisschen.
Aber ja, das ist vielleicht ein bisschen, vielleicht sogar sentimental, wenn man dann Zeit hat, auch drüber nachzudenken, was ich jetzt machen könnte, wenn ich in Europa wäre oder in Portugal oder in Deutschland oder. Es ist tatsächlich so, dass ich ab und an, und das ist die schöne Aufgabe bei mir auch, ich sehe andere Sachen auch. Ich bin jetzt mittlerweile auch für andere Regionen zuständig. Das heißt, ich darf eine Woche mal nach Ghana, Accra, super schön, kein Vergleich. Bin dort, habe dort auch einen Freundeskreis in Accra, habe hier auch einen Freundeskreis, selbstverständlich. Sehr divers.
Also sind das Expats oder sind das...
Nein, tatsächlich nicht. Das ist eine schöne Gruppe an viele Libanesen. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber es gibt hier sehr viele Libanesen. Ich werde auch so ein bisschen als Libanese
gelesen.
Ja. Ja. Und teilweise Deutsche, die aber hier schon seit Jahren leben und auch eine nigerianische Frau haben und hier auch gesagt haben, ich bin hier und lebe hier und das ist mein Zuhause. Sage ich im Übrigen auch. Also ich muss es auch sagen, es ist mein Zuhause, weil sonst, glaube ich, würde ich mich hier auch nicht wohlfühlen.
Ja.
Und Nigerianern. Das ist so ein bisschen mein Freundeskreis. Wir sind eine Gruppe von 14, 15, 16 Jungs und Mädels und treffen uns ab und zu. Und es ist aber immer sehr anstrengend, weil man muss natürlich immer, okay, kalkulieren, Verkehr. Und es gab schon öfter mal, wo ich gesagt habe, also tut mir leid, ich muss absagen, ich stehe hier im Stau und sagt mir, 2 Stunden brauche ich und bis dahin ist die Party vorbei, so in etwa. Und was ich natürlich versuche, ist ab und zu, und natürlich hat Covid einen Vorteil gebracht, ich habe natürlich jetzt die Möglichkeit, ein bisschen mehr von zu Hause zu arbeiten. Während ich die ersten Jahre nur hier war, und zwar durchgehend, habe ich jetzt die Möglichkeit auch zu sagen, ich verlängere meinen Aufenthalt in Portugal oder in Deutschland auf 2, 3, 4 Wochen.
Wie oft bist du im Jahr in Portugal oder
Deutschland? Dieses Jahr war ich sehr viel. Also ich würde sagen, ich war 2 Monate hier, 2 Monate dort, 2 Monate hier. Ich bin jetzt beispielsweise jetzt hier bis Anfang Dezember und darf dann wieder von Dezember bis Januar in Europa verbringen. Und wenn ich sage Europa, meine ich halt immer Lissabon oder Berlin. Berlin als Heimatstadt, ich habe meine Wohnung dort und Lissabon war meine
Stadt. Als Berliner würde dir da vehement widersprechen. Das ist noch nicht deine Heimatstadt. Deine Kinder, okay, wenn die in Berlin geboren sind.
Richtig. Ich bin offiziell in Berlin gemeldet, sagen wir so, wo ich meine Wohnung habe. Ja.
Das ist voll okay. Ich muss das nur noch mal betonen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin da auch sehr streng. Was wollte ich fragen? Wenn du dann in Europa bist, hast du dann diesen Punkt erreicht, wo du dann sagst, nach 3, 4 Wochen, ach, jetzt könnte ich auch schon wieder zurück, mir fehlt was in Nigeria, in Lagos? Oder ist es dann so, umso näher das Rückreisedatum kommt, umso schwieriger wird's, weil du dann sagst, ach, ich will doch eigentlich lieber hier bleiben?
Also ich glaube, ich habe mehr Melancholie, wenn ich hier bin und an Europa denke, als wenn ich in Europa bin und an Nigeria denke. Nichtsdestotrotz ist es dann doch oft so, dass, und gerade natürlich die depressiven Wintermonate in Deutschland, treiben man doch dann zu sagen, ja, 30 Grad und Sonne ist dann natürlich schon ein bisschen schöner, als wenn ich Januar bis März in der Winterdepression sitze. Das macht schon einen Unterschied. Deswegen gerade die Monate Januar, Februar, März und auch mittlerweile daher da ja der April auch, sind hier viel schöner, ja, weil ich in Deutschland meine Möglichkeiten habe, aber es ist dann, finde ich, schon sehr, und das sagen ja die meisten Expats hier auch, sagen, oh, was, also Januar, Februar, März, da will ich denn in Deutschland?
Ja.
Kalt sind, und dunkel.
Also zur Erklärung kurz, Expats sind eben Leute, die im Ausland leben, dauerhaft. Und ich erlebe Expats oft sehr unsympathisch. Und sie reden oft sehr ungehobelt über das Land, in dem sie jetzt schon so lange leben. Also besonders schlimm fand ich das in Hongkong. Da wurde dann immer diese dummen Chinesen, die dummen Hongkonger, das alles Idioten, ich hasse sie alle. Und ich habe das oft, dass die dann so, umso länger man in einem Land bleibt, umso abfälliger äußern sich die Leute. Nicht alle, aber ich habe es oft erlebt. Wie sind die Experts hier? Wie gehen sie mit ihrem Lagos, mit ihrem Nigeria um?
Es gibt von allem was. Also es gibt wirklich auch die Experts, die, wie du sagst, genau das sagen. Also schrecklich und das funktioniert nicht und wie kann man und dumm und blöd und das und trotzdem hier seit Jahren leben. Und dann gibt es natürlich auch die Vorteile und wie die Sonne, wie die Wärme, wie die Kultur, wie die Musik. Ich meine, African Beats ist mittlerweile überall. Freunde von mir waren letztens auf einem Burna Boy Konzert in Berlin, das voll ausgebucht war. Und Burna Boy, Nigerianer, der aber, glaube ich, auch größtenteils in London lebt. Und es gibt eben die Leute, die es so sehen, wie es ist, mit den schönen Dingen. Und ich sehe das genauso. Es gibt hier wirklich viele schöne Dinge. Ich bin sehr froh. Ich komme auch immer gerne wieder zurück. Ich habe als gerade noch mal verlängert für 2 Jahre. Mit der Option natürlich, dass ich jetzt öfter auch nach Deutschland kann. Aber aus dem Grund, weil ich sage, es ist schön. Es gibt hier, das Menschliche gibt mir hier unglaublich viel. Ich habe hier, mein Geburtstag wurde gestern, ich habe zwar nicht mit meiner Familie feiern können, aber die Leute sind reingekommen, haben alle für mich gesungen. Es war schön und es gibt mir auch viel und ich habe das Gefühl, ich kann hier auch viel mehr geben. Auf der anderen Seite, und das sind eben diejenigen, die hier seit Jahren leben, die hier sehr, sehr viel Geld verdienen und vielleicht auch dann zu lange hier leben, dass die Rückintegration vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll wäre, weil die sich hier Sachen erlauben, die würden sie sich in Deutschland gar nicht erträumen.
Also, was erlauben sich solche Superreichen?
Ja, also das geht von dem Verhalten her. Ich darf mir hier Dinge erlauben, ich darf hier Dinge kaufen mit Geld, die die teilweise umfallen, ob es jetzt Frauen sind,
ja.
Ne, das gibt es ja auch. Also ich vergleiche das, ich will das nicht mit Thailand vergleichen, aber hier gibt es natürlich auch Männer, die mit vielen jungen afrikanischen Frauen unterwegs, also es gibt, kann ich mal erzählen, es gibt ja hier den sogenannten Chocolate July. Das sind, wenn die Expats, die mit ihrer Familie hier sind, aber der Juli dann ein Sommermonat in Europa ist und dann die Ehefrauen mit Kindern nach Europa reisen, weil es eben Sommer ist, und die Ehemänner, weil sie eben keinen Urlaub haben können, jetzt in Nigeria bleiben und dann, naja, ich glaube, Chocolate July spricht
das ja für sich. Das ist ja übel.
Ja, ja, es gibt das alles.
Also dann gibt es eine erhöhte Buchungsrate bei nigerianischen Prostituierten, weil die Familien nicht da sind. Das ist ja übel.
Ich glaube, ja.
Also das dass ist, es dafür auch einen eigenen Namen gibt. Irr. Wie hat man sich das vorzustellen, wie du lebst? Hast du dann so eine total coole, so, ich stell mir mal so deine Wohnung, also dein, so wie so ein Häuschen mit Garten und irgendwie so super, so ein bisschen kolonial, um ehrlich zu sein, oder wohnst du in so einem Apartment-Komplex, Building, fertig?
Ich wohne tatsächlich verhältnismäßig oder im Vergleich zu den anderen Expats sehr standardgemäß. Ich habe keinen Pool, ich habe jetzt kein Fitnessstudio auf dem Dach oder einen großen Garten. Das habe ich nicht.
Warum?
Weil ich für die Bank arbeite und die Bank gesagt hat, wir haben Apartments für unsere Expats, für unsere Senior Banker, wie auch immer. Und wenn ich gewollt hätte, hätte ich mir was Eigenes suchen können. Aber Preise in Lagos sind unglaublich teuer. Mietpreise sind unglaublich. Ich muss erstens im Voraus zahlen. Und ich habe gesagt, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was mir gestellt wurde. Es ist möbliert. Ich habe, muss ich dazu sagen, viel zu viel Platz. Ich habe 4 Zimmer.
Okay, ja. Und du bist alleine?
Ich habe einen Maid, also jemanden, der auch sich um die Wäsche kümmert, was für südeuropäische Verhältnisse üblich ist. Also in Portugal haben wir das auch, in Spanien gibt es das auch. In Deutschland kennt man das, finde ich, noch nicht so, aber es ist normal, dass ich jemanden habe, der halt meine Wäsche macht, der putzt, der teilweise eben kocht.
Wie oft kommt die Person?
Ich habe mich dazu entschieden, dass, wenn er will, kann er bleiben. Ich habe unten im Ground Floor ein Zimmer, das habe ich ihm zugeteilt und so muss er nicht jeden Tag kommen und das hat er angenommen und der lebt da. Oh, fährt dann am Freitag, 18 Uhr ist er dann bei seiner Familie und kommt dann am Montag morgens um 6 Uhr ist er dann wieder da.
Ja. Praktisch und ich, also, es ist auch so, man zuckt immer so ein bisschen zusammen, wenn man, weil das ist ja diese berühmte Kette nach unten, also die, was für Arbeitsmöglichkeiten gibt, aber für diesen Mann ist es dann ein sicheres Einkommen, eine Möglichkeit und weißt, hast du manchmal dieses, so ein, ich kann das so schwer beschreiben, dieses schlechte Gewissen eines Europäers?
Ja, das hat man natürlich.
Ich habe das ganz oft in Afrika und ich schäme mich, das sogar laut zu sagen, weil das keinem Menschen hilft, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. So, es hilft einfach niemandem. Aber so, du gehst durch diese Straßen und du gehst durch dieses Leben. Also meine Kollegin, darüber werde ich auch noch mal in einem anderen Podcast reden. Wir waren gestern in einem Dorf, in einem wirklich, so in einem Dorf war ich noch nie. Also es waren so 5 Häuser im Busch, wirklich 4 Stunden von der nächsten Stadt entfernt. Und meine Kollegin hat angefangen zu weinen, weil sie meinte, aber nicht vor Trauer, sondern sie meinte, das existiert ja wirklich. Also die Menschen leben ja wirklich so wie vor 500, 600, vor 1000 Jahren in diesen Gemeinschaften. Und das ist so, dass man den Menschen hier in diesem Land an vielen Stellen die Möglichkeit genommen hat, auch die Entwicklung zu haben wie Europa. So, ja, das ist so ein Gedanke, den ich relativ häufig habe.
Ja, der Gedanke, den hat man natürlich auch. Also ich habe den oft. Ich merke es jedes Mal, wenn ich für mich einkaufe. Ich gehe selbst einkaufen, ich möchte wissen, was ich, ob ich den Apfel, welchen Apfel ich wähle, welche Banane ich, ich möchte das selber, ich möchte auch die Preise wissen und wenn ich dann, und das ist sehr teuer, und wenn ich dann sehe, dass ich gerade mal 80 Euro ausgegeben habe für meinen Einkauf, und das ist gerade gesagt, viele verdienen 80 Euro im Monat und ich habe gerade für eine Woche Verpflegung, ja, 80 Euro aufgegeben. Und der sieht das natürlich, ja, weil auf dem Chicken, auf der Verpackung des Hühnchens steht dann eben 5000 Naira und das sind schon 10 Euro. Mhm. Ja, und das bekomme ich natürlich mit. Ja, und man muss hier leider Gottes auch ein bisschen eine andere Empfindlichkeit haben, weil es wird auch ausgenutzt. Also es wird auch ausgenutzt, wenn man zu freundlich ist.
Ja, ich bin Riesenrad vor kurzem gefahren am Strand und plötzlich kostete dieses Riesenradfahren 10 Euro.
Ja, absolut.
Und ich konnte auch nicht verargumentieren. Da meinte dann so, ja, es kostet 2000 pro Person. Und ich so, okay, das ist ganz schön teuer. Und du bist jetzt zweimal gefahren. Das kostet dann 4000. Und dann ist noch der Freund mitgefahren, machen wir 5. Ich so, okay, 10 Euro Riesenradfahren. Na gut, aber dann denke ich dann mal so, für mich ist es so, es sind 10 Euro, das ist viel Geld.
Richtig.
Aber es ist für dieser Mann muss jetzt einfach eigentlich eine Woche nicht mehr arbeiten. Oder eine halbe Woche hat er hat seinen Wochenverdienst drin.
Absolut, ja. Absolut. Das ist genau das Thema. Und deswegen versuche ich natürlich da auch so ein bisschen eine vernünftige Schiene zu fahren. Wie viel kann ich geben? Sicherheit auch natürlich, weil dieser Mate ist mit mir tagtäglich. Wenn man mir was Böses will, wenn ich den schlecht behandeln würde, wenn er zu wenig verdient, dann ist das natürlich der Erste, der Zugang hat zu mir. Genauso wie mein Fahrer. Wenn ich hier nicht konsequent auch mit denen sage, wir sind jetzt, ja, wir haben ein Arbeitsverhältnis miteinander, aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch dir helfen, deiner Familie helfen und so weiter, dann, das ist ein schmaler Grat. Und es gibt viele Expats, denen passiert was, die werden beraubt oder sind im Urlaub, ja. Entführt, gibt es auch, alles schon passiert und alles schon gehört hier, es gibt viele, ja, grausame Geschichten hier, die man alle hört. Viele von denen weiß man gar nicht, ob sie stimmen. Wirklich die schlimmsten Geschichten schon gehört. Aber es ist tatsächlich so, dass man muss hier... Ich für mich habe hier eine Linie gefahren oder fahre eine Linie, wo ich sage, ich möchte natürlich unterstützen, aber ich möchte auch nicht als der Großzügige, der jetzt für alles Ja und Ja sagt, dastehen. Also man muss, glaube ich, das machen. Ich glaube, eine gewisse Empathie, emotionale Intelligenz muss man hier auch haben. Ansonsten kommt man ganz schnell auf die schiefe Bahn.
Was könnte Deutschland von Nigeria lernen?
Ich hatte letztens ein Interview mit der FAZ, die mich angerufen hatte zu den Überschwemmungen in Deutschland und wie das denn hier in Lagos ist.
Was für eine bizarre interessant.
Und es ist so gewesen, dass wir haben hier Rain Season. Man sagt von O bis O, Ostern bis Oktober ist Rain Season und dann regnet es wirklich aus Eimern. Es gießt aus Eimern. Man kann sich das nicht vorstellen. Das sind Regentropfen innerhalb von Minuten sind Straßen überschwemmt.
Dann den ganzen Tag oder nur so?
Ja, also die Abflüsse sind alle verstopft. Da liegt überall Plastik drinnen. Das Wasser führt nicht ab. Straßen sind überschwemmt.
Okay, das stelle ich mir allerdings extrem unangenehm vor.
Es ist unangenehm. Häuser sind überschwemmt. Ja. So, und dann hatte ich gelesen, was in Deutschland passiert ist. Und das ist natürlich schrecklich. Ja, viele Schicksale und selbstverständlich hat man das im Fernsehen nachverfolgt auch und dachte mir, okay, da haben viele gerade ihre Existenz verloren und das alles aufzubauen, das dauert Jahre wieder und ganz geschweigen von den Todesfällen. Wenn ich aber dann nach Nigeria gucke und sehe, wie das tagtäglich passiert und Kinder von der Schule auf den Bus warten, dann der Bus kommt nicht, weil eben die Straßen überschwemmt sind und dann wirklich wortwörtlich ihre Schuhe packen, in die Hand nehmen, barfuß dann die Straße entlang mit dem Schuhranzen auf dem Kopf und dann lachend zur nächsten Busstation laufen und ich meinen Fahrer frage, und ist was bei dir war wirklich viel Regen, was ist passiert? Und so, ja, war überschwemmt, aber so. Also, was ich damit sagen will, ist die Perspektive der Menschen, es passiert was, aber was soll ich schon jetzt machen? Es ist so. Und da jetzt Trübsal zu blasen, bringt mich nicht weiter. Und ich finde das unglaublich charakterstark von Leuten. Es bleibt nichts anderes übrig. Und gerade in Deutschland, wir schimpfen sehr viel über Dinge, die eigentlich nicht lohnenswert sind zu schimpfen. Und das ist das, was mir hier am meisten auffällt. Also wenn ein Reifen platzt, dann steigt man aus dem Auto aus, dann sagt man, ach blöd, und dann repariert man den Reifen. Und natürlich kommt es auf die Situation drauf an. Ich möchte das auch überhaupt gar nicht schlecht reden, aber es ist tatsächlich so, dass wir in Europa einfach. Ich habe hier vielleicht viel über Generatoren.
Ja.
Eines der ersten Erfahrungen, die ich machen musste, ist, wenn der Generator nicht funktioniert und der Strom ausfällt, dann stehe ich im Dunkeln. Und dann kann ich auch nicht duschen. Und ich habe es oft gehabt. Ich bin vom Sport gekommen, bin gerade unter der Dusche, Shampoo auf dem Kopf und Licht ist aus, Wasser ist weg. So, ja, na, was macht man dann? Habe ich eine Wasserflasche daneben und habe dann, es ist super heiß, ob das Wasser ist nicht kalt, also es ist Room Temperature. Und wasche mich dann halt mit dem Wasser ab, weil ich es eilig habe und warte jetzt nicht 15 Minuten, bis der Strom wieder läuft. Und diese Selbstverständlichkeit zu sagen, ich steige in Deutschland, in Berlin, in den Bus und dann kommt dann die U-Bahn 5 Minuten zu spät und ich ärgere mich, weil ich die U-Bahn gerade verpasst habe und die andere U-Bahn dauert jetzt wieder und dann komme ich zu spät zur Arbeit. Und dann denke ich mir, hier gibt es so viele Dinge, wo die Perspektive einfach eine ganz andere ist. Und das muss ich sagen, das gefällt mir hier sehr.
Es hat auch dich verändert. Ja. Ich finde, das ist auch tatsächlich bei mir die größten Veränderungen durch die vielen Reisen ist, dass man so sehr viel gelassener wird, weil man einfach weiß, die Probleme, die wir in Deutschland haben, sind auch Probleme. Man sollte sie nicht runterwerten, aber echt, wenn man beim Fahrkarte irgendwie kontrollieren erwischt wird, also dass du keine Fahrkarte hast oder der Zug kommt zu spät oder irgendwas geht kaputt, das lohnt sich nicht mehr, darüber sich aufzuregen, weil du weißt einfach, es gibt Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres. Es gibt wirklich viel Schlimmeres. Und das verändert einen. Leider sind wir, und ich gehöre da genauso dazu, je länger ich dann aber wieder in Deutschland war, gerade zu Covid bin ich natürlich auch längere Zeit in Deutschland gewesen, merkt man, wie auf einmal dieser Rhythmus wieder einen in Deutschland aufnimmt und man wieder automatisch in einem anderen Rhythmus ist. Ich habe mich jetzt nicht beschwert, wenn das Licht ausgegangen ist oder so, aber es gibt gewisse Sachen, wo man dann auf einmal sich selbst dabei erwischt und sagt, okay, darüber habe ich mich jetzt wirklich ein Jahr lang nicht beschwert. Warum stört es mich eigentlich? Und man ertappt sich dabei selbst. Und das steckt in unserer DNA, dass wir dann leider Gottes gewisse Dinge, kleinere Dinge, nach einer Zeit vergessen. Und dann gibt es aber andere Dinge, die bleiben einem. Und drei Jahre hier haben mich schon sehr stark geprägt. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte das jetzt nochmal machen. Ich muss zugeben, ich würde das nicht machen, wenn ich Kinder habe.
Und, ich wollte abschließend dich nämlich genau das fragen. Also wie sieht eigentlich die Zukunft eines Bankers, wie du einer bist, aus? Also das ist ja auch anstrengend, dieses Leben.
Das ist anstrengend. Und natürlich ist auch mein Ziel, ich möchte versuchen, meine Basis, meine Lebensbasis weiterhin in Afrika zu haben. Aber ich möchte gerne versuchen, das nicht mehr in Nigeria zu machen. Ich würde gerne längerfristig versuchen, in ein anderes afrikanisches Land zu gehen, einfach weil es mich nochmal interessiert.
Ghana
ja. Ist, man sagt immer, Africa for Beginners, ist sehr schön, hat sehr viel Möglichkeiten, ist, was die Sicherheit angeht, besser, die Infrastruktur, Straßen, 30 Millionen Menschen, Nigeria 20, Lagos allein hat 20 Millionen. Oder eben auch andere Länder. Sambia soll sehr schön sein. Ich bin verantwortlich für auch zentralafrikanische Länder beziehungsweise südafrikanische Länder, Mosambik. Man sagt, Angola soll auch sehr chaotisch sein, also vielleicht auch nicht gerade nach Angola. Aber das ist so ein bisschen mein Ziel. Und auch dann ein Ort zu finden, wo ich eben auch meine Familie später dann hier haben kann und vielleicht langfristig dann natürlich irgendwie wieder zurück, weil eines der Themen, die ich immer wieder merke, ist natürlich, Frauen und Kinder brauchen auch Zugang zu anderen Familienmitgliedern und das wird einem dauerhaft dann fehlen. Ne? Also wenn mein Kollege hier links sagt, ja, heute können die Großeltern auf die Kinder aufpassen oder die Schwester meines Mannes kann auf unsere Kinder aufpassen, dann fehlt mir das natürlich hier, weil ich halt natürlich diesen Kreis an Familienmitgliedern habe ich hier nicht. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig.
Hast du Angst, also abschließend jetzt wirklich letzte Frage, dass dich dieses Leben, das du lebst, was schon auch ein extravagantes Leben ist, dass dich das auch schwer resozialisieren lässt in Europa? Also die Erwartungs-, also auch dieses, was du vom Leben erwartest, wie du das Leben wahrgenommen hast, damit eckt man schon auch an.
Ich mache mir darüber keine Sorgen. Ich mache mir darüber keine Sorgen. Daran denke ich gar nicht. Also ich bin, und ich glaube, das liegt auch in meinem Hintergrund, mein Vater ist aus dem Iran und hat lange Zeit, oder ist in Deutschland auch, wir sind alle in Deutschland aufgewachsen, ich und meine zwei jüngeren Brüder. Ich habe lange Zeit in Portugal gelebt. Das Einzige, was mir immer Sorgen bereitet, ist, wo bin ich eigentlich zu Hause? Also während andere sagen, ja, wir verbringen jetzt alle Weihnachten in Deutschland bei unseren Großeltern. Meine Eltern sind getrennt, mein Vater lebt in München, meine Mutter in Portugal. Und wir sind dann Weihnachten in Portugal, aber es ist nie so, dass ich sage, so, und ich glaube, das ist für mich Ziel am Ende zu sagen, okay, ich möchte irgendwann so, das ist jetzt wirklich, das ist mein Zuhause. Und da kann ich auch wirklich, und ob das dann in Europa ist.
Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich dir Berlin als Heimat abgesprochen habe. Bitte nimm sie wieder, bitte. Darfst Berliner dich nennen.
Das ist dann eine andere Frage. Und ob es für mich schwierig wird und ob ich irgendwo anecke, da mache ich mir gar keine Gedanken.
Beneidest du Leute, die sagen können, das ist meine Heimat?
Ja, irgendwo schon. Zu wissen, dass ich, ich fühle mich hier zu, also ich sage, es ist mein Zuhause, aber irgendwo ist es ja dann doch kein Zuhause, weil ich habe, meine Freundin ist nicht hier, meine Familie ist nicht hier, ich mache es zu meinem Zuhause und wenn die Leute sagen, I'm going home, dann ist es Lagos. Aber es ist schon so, dass ich natürlich diese Konstante irgendwo fehle. Ich bin immer jede 3 Jahre woanders. Ich war 3 Jahre in Berlin, davor war ich in Bielefeld, dann war ich habe ich in Bayern studiert und davor habe ich in Portugal gelebt. Jetzt bin ich 3 Jahre in Lagos und nach diesen 3 Jahren oder vielleicht ab nächsten Jahr, wie gesagt, bin ich dann in Accra oder in Sambia oder vielleicht doch wieder in Deutschland. Ich weiß es nicht, wenn die Bank es mir erlaubt, längerfristig irgendwo zu sein. Aber das ist nicht die Lösung. Und von daher beneide ich schon Freunde, wenn ich sehe, die setteln sich, kommen Kinder und es ist leider Gottes so, man will immer das, was man nicht hat, ne? Und ich bin jetzt hier und ich bin aber sehr froh. Ich bereue nichts. Also ich bereue keinen Moment hier. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, nochmal 2 Jahre zu machen.
Toller Schlusssatz. Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich lese gleich noch die Kolumne vor, die ich aber erst übermorgen schreiben werde über meinen Aufenthalt hier in Nigeria. Wir hören uns nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt zum Abschluss dieser Folge, die euch hoffentlich gut gefallen hat, gibt es noch eine Kolumne, so wie ich es eben angekündigt habe. Und zwar tatsächlich auch über Nigeria. Also man sieht, dieses Land hat großen Einfluss auf mich genommen. Und diese Reise hat mich sehr bewegt. Ich öffne sie, die Kolumne. Es dauert einen Moment, wenn ich sie auf meinem Computer schnell finden würde. Da ist sie. Es ist die Kolumne von diesem Samstag aus der Berliner Zeitung in Berlin. Und sie beschäftigt sich auch mit Nigeria. Es ist eine andere Welt, die ich betreten kann, indem ich einfach nur die Flughafenhalle verlasse. Ich stehe vor der Tür, sie müsste automatisch sein, aber der Sensor, er ist kaputt. So wie dieser gesamte Flughafen. Kabel hängen aus der Decke, Soldaten mit großen Schweißflecken auf dem Rücken patrouillieren nervös. Ich drücke mit meinem Knie gegen den Handgriff und die Hitze dieser Stadt drückt sich gegen mich. Die Sonne ist hier näher an mir, fällt direkt von oben herab, so nah am Äquator bin ich gerade. Der Schweiß legt sich als Film über mein Gesicht, meine Hände, meine Arme. Meine Haut zieht sich zusammen wie eine Zunge, die an Salz leckt. »Hallo, Thilo«, ruft eine Frau und will mir meine Tasche abnehmen. Aber ich schüttel den Kopf, habe wenig dabei, bin nur für 4 Nächte in Lagos. Lagos, Nigeria, nicht Lagos, Portugal. Ich recherchiere für eine Reportage und bin dafür auf der Suche nach einem nigerianischen Prinzen, nach demjenigen, der im Internet vorgibt, eine andere Person zu sein. Nigerianische Internetbetrüger sind dafür bekannt, ihre Arbeit besonders gut zu machen. Und der, den ich suche, er hat versucht, mir Geld aus meiner Tasche zu locken. Dieser junge Mann, der hier in Lagos lebt, gab vor, eine junge Frau aus Erfurt zu sein. Eine Frau, die sehr viel Geld mit Nacktbildern und Videos von sich verdient. Über Instagram schrieb er mir, dass er einen Amazon-Gutschein benötigen würde. Er schrieb in ihrem Namen. 15 Euro müssten reichen. Was er nicht wusste, ist, dass ich mit dieser Frau gesprochen habe. Auch sie habe ich interviewt. Sie, die einen Lamborghini besitzt. Ich glaube, das Auto wurde anders ausgesprochen. Sie, die einen Lamborghini besitzt, eine Eigentumswohnung am Kudamm und regelmäßig nach Dubai fliegt. Kürzlich hat der Lonely Planet, dieser Reiseverlag, den die Generation 40+, noch vor 20 Jahren als überlebenswichtig hielt, eine Liste herausgebracht. Die 10 wichtigsten Städte, die es 2022 zu besuchen gilt. Freiburg im Breisgau ist auf dieser Liste, Auckland ist auch eine Reise wert und Lagos. Lagos ist auch auf dieser Liste. Ich komme nicht umher, mir Deuterdeutsche auf Freiburg-Ausflug auch in dieser Stadt vorzustellen. Auf dem Weg zum Hotel blicke ich ungläubig aus dem Fenster meines Autos. Ich sehe einen Albtraum. 100.000
Tausende Menschen, ihre Gesichter hinter Masken, verschimmelte Gebäude, bordsteinlose Straßen, unzählige VW-Busse, exportiert deutsche Autos, gefahren so lange, bis sie einfach nicht mehr können. Abfall aus unserer Welt ist hier eine Wertanlage. Ich sehe Slums so groß wie Mitte, Friedrichshain und Prenzlauer Berg zusammen, gebaut in der Lagune von Lagos, auf Holz gebaut für eine kurze Zeit. Die Ewigkeit ist hier ein Menschenleben lang, 54 Jahre. Menschen, die bei 33 Grad vor Erschöpfung auf der Mittelinsel einer sechsspurigen Straße zusammenbrechen und einfach liegen bleiben. Ich beobachte Polizeistreifen, die in der Dämmerung, die hier in Lagos niemals den Tag beruhigt, sondern die Gefahr der Dunkelheit ankündigt. Die AK-47 im Anschlag, zielen sie auf ein Auto, ein Mann wird abgeführt. Kinder verkaufen Erdnüsse, Mütter betteln, Männer von Krankheiten entstellt, die in Europa durch Impfung verschwunden sind, kämpfen mit ihrem eigenen Leben. Über der Stadt der Geruch von verbranntem Müll und der Atem von 14 Millionen Bewohnern. Mir wird schwindelig vor Leben, hier in dieser Stadt. Mach den Vorhang vors Fenster, sagt mir die Frau, die mich in den nächsten Tagen begleitet. Und ich weiß warum. Menschen schlagen mit Fäusten gegen die Autoscheibe, als der Fahrer kein Geld gibt. Menschen wollen die Scheiben einschmeißen, als sie sehen, dass Wohlstand durch diese arme Stadt gefahren wird. Warum musst du immer in diese Länder fahren? Fragte mich meine Mutter vor der Abreise und ich beruhige sie. Lagos, sagte ich, steht doch auf der Lonely Planet Liste. Da ist nichts zu erwarten. Und ich glaube, mittlerweile Gefahren gut einschätzen zu können. Habe eine Ausbildung zu Verhalten in Krisengebieten genossen und frische mein Wissen regelmäßig auf. Ich habe in unzähligen Krisen und Kriegsgebieten dieses Wissen angewandt. Und ich habe dort immer noch Angst. Aber es erschreckt mich nur noch wenig. Und darum geht es ja. Angst bedeutet Vorsicht. Mein Vater, meine Mutter lesen noch in der Nacht die Warnhinweise des Auswärtigen Amts und sind erschrocken. Krankheit, Terror, Kidnapping, Raub, Mord, alles scheint in Lagos Normalität zu sein. Und die Warnung? Bitte fahren Sie nicht nach Nigeria, wenn Sie eine Person aus dem Internet kennengelernt haben. Ich freue mich, dass ich genau das tue. Keine Sorge, Mutter, sage ich und verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche.